Oh, das hier ist Jackie. Das ist Mr. Langston.
Hi.
Sie braucht einen Job und hat gesagt, sie macht alles. Ich habe gedacht, wir könnten Hilfe brauchen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
So, meine liebe Frau Wollner, die wäre doch was für uns. Also so eine Jackie braucht einen Job, macht alles und wir können, sage ich mal, wenn ich mich hier umgucke, also vor allem du, definitiv Hilfe brauchen.
Ja, falls ihr euch wundert, warum eine Stunde Film heute ein bisschen anders klingt als sonst. Wir sind umgezogen, wir sind nicht im Büro, also Tom ist umgezogen. Ich bin gar nicht umgezogen, ich sitze hier nicht noch im Schlafanzug, aber ich sitze tatsächlich zu Hause, weil ich einen Meniskusriss habe und mich nicht bewegen soll. So. Deswegen hat der Herr Westerholt mich heute in meinen heiligen Hallen besucht. Wir sitzen im halligen Wohnzimmer. Ihr müsst euch das natürlich palastartig vorstellen.
Deswegen kriegen heilige Hallen gleich eine ganz andere Bedeutung. Ja. Ich bin übrigens gerade noch dabei, die DVDs der Frau Wollner durchzuzählen. Ich bin also quasi in Regal 1 von 9 bei DVD Nummer 17.416. Ich höre mal kurz auf.
Ja, aber kannst du dann bitte auch noch direkt einen Lappen nehmen und die einmal entstauben? Das
einmal
wäre dringend.
Einmal kurz. Du, das ist ja ruckzuck erledigt. Ich weiß nicht, wie viel Platz ist hier? Kriegen wir alles unter, was wir heute vorhaben?
Wir rücken ein bisschen zusammen, würde ich sagen, denn es wird voll.
Kristen Stewart liegt irgendwo noch bei dir unterm Sofa. Deren deutsche Synchronstimme habt ihr gerade gehört, ist bei uns zu Gast zu ihrem neuen Film Love Lies Bleeding.
Ja, und weil uns ein Hollywood-Star natürlich nicht reicht, haben wir auch noch das schwäbische Action-Schwergewicht Roland Emmerich bei uns.
Dazu wird es einigermaßen stürmisch. Mit Twister kommt eine neue Version von denen, die Tornados jagen, ins Kino, sodass wir Natalie Portman und ihre Dame im See schon auf später verschieben mussten.
Es ist Jammern auf hohem Niveau, deshalb auch heute ran an den Speck oder wahlweise die Tofu-Chips. Wir begeben uns mit euch zurück in die 80er Jahre, die Lieblingszeit von Tom Westerholt,
oh,
in
ja.
den Fukuhila, beziehungsweise heute sagt man ja Mullet, Kristen Stewart alias Lou in so einem typischen Eisenbieger-Bodybuilder-Gym in einer Kleinstadt in New Mexico jobbt. Boring as boring can be, bis sie den Laden betritt.
Ist das etwa dein Laden?
Nein, ich arbeite nur hier. Du hast ziemlich gut ausgesehen.
Ach ja?
Du hast wirklich eine sehr straffe Figur.
Ladies, falls das okay für dich ist, Lou. Hey, wir gehen was trinken, wenn du mitkommen möchtest.
Danke, ich hab hier alles.
Babe, du weißt schon, dass Lou eine erste Klasse Lesbe ist, ha? Huh?
Tatsache.
Witzig, komm mit.
Man weiß gar nicht genau, vor wem man die arme Jackie, die hier reingekommen ist, mehr beschützen soll. Vor der sie ansabbernden Lou oder den sie ansabbernden Kerlen im Gym. Bis man so ein bisschen genauer hinguckt und feststellt, hinkiegt, was ist denn hier passiert gerade?
Bist du
so
in Berlin, war?
Ist ein kleines bisschen Berlin drin gerutscht, wa? Bis man ein bisschen genauer hinguckt und feststellt, diese Jackie, gespielt von der nicht nur Schau-, sondern auch Kampfsportlerin, Schauspiel, nicht nur, du weißt, was ich sagen will,
ja,
ne?
Ich verstehe
so,
dich auch.
Nicht nur Schauspielerin, sondern auch manchmal hänge ich mich an meinen eigenen Wortspielen auf. So, also die Frau ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Kampfsportlerin. Katie M. O'Brien, so heißt sie, die braucht vermutlich überhaupt gar keine Hilfe, denn die hat Muckis wie genau diese Kerle und auch schon ein Auge und zwar auf Lou geworfen. Kurz zur Erklärung, dieses M bei Katie M. O'Brien habe ich eben extra so betont, denn es gibt noch zwei andere Katie O'Briens, bisschen verwirrend. Die eine ist ebenfalls Schauspielerin, die andere ist Tennisspielerin.
Und um es noch verwirrender zu machen, diese Katie M. O'Brien spielt auch in Twisters mit.
So, jetzt wird's ganz
jetzt wird's, aber wir sind ja erst noch bei Love Lies Bleeding. Mhm. Interessant wird's an der Stelle, wo die beiden jungen Frauen connecten, ohne es erstmal zu wissen, denn Jackie ist neu in dem kleinen Kaff, will in dem abgeschiedenen Gym für eine Bodybuilding-Meisterschaft trainieren und dann weiter nach Las Vegas ziehen und braucht dringend einen Job und sie landet als Aushilfe auf einem Schießstand.
Ja, magst du Waffen?
Nicht wirklich.
Was zur Hölle machst du dann hier?
Jeder fühlt sich stark, wenn er sich hinter einem Stück Metall versteckt. Ich vertraue auf meine eigene Stärke.
So, und das ist im Endeffekt nur der Startschuss zu einer in Ansätzen Tarantino-esken Action-Groteske à la Pulp Fiction, Natural Born Killers und auch einer gehörigen Portion Thelma and Louise. Dieser Schießstand, auf dem Jackie jetzt angeheuert hat, der gehört Lou's Vater. Er und seine Tochter haben ein alles andere als gutes Verhältnis zueinander und durch Jackies Auftritt hits the shit Directly the Fan, und zwar ordentlich. Die Ereignisse überschlagen sich und selbst Lus Ex-Freundin wird plötzlich zum Problem.
Hey, Fremde.
Daisy.
Nice Auto?
Nein, ich meine, ja, ja. Wie geht's dir?
Es geht mir gut. Danke, dass du fragst. Also, was machst du so spät nach draußen?
Hm? Ich fahre nur sinnlos rum, weil ich Kopfschmerzen habe. Migräne, du weißt schon.
Stinkefatze, überhol einfach! Hey, ist das nicht dein Wagen?
Hör zu, gerade habe ich wirklich keine Zeit, aber wir sollten ins Winky gehen.
Bist du morgen da?
Ja, absolut, klingt super toll. Okay, bis dann.
Großartig, wir sehen uns morgen.
Zwei Frauen, die eine, die eher schüchterne, eher introvertierte, aber wenn es drauf ankommt, knallhart durchziehende Lou, eigentlich eine Rolle wie gemacht für Kristen Stewart. Dazu ihre Partnerin in Crime, Jackie, beeindruckend muskulär und durchtrainiert von Katie M. O'Brien. Und ja, rundherum eine Menge abgefuckte Kerle, wie zum Beispiel Lou's Vater, grandios gespielt von Ed Harris, als so texanischer Waffennarr, nochmal, das ist der, dem dieser Schießstand da gehört. Jede Menge Blut, auch in durchaus übertriebenen Mengen, und am Ende ein wortwörtlicher Bigger-than-life-Twist, das lassen wir mal so stehen. Alles geschrieben und inszeniert von der Britin Rose Glass. Es ist ihr zweiter Langfilm nach St. Maud, den ich übrigens nicht kenne. Du möglicherweise?
Nee, kenne ich nicht, aber ist auf meiner Watchlist nach diesem Film jetzt ganz oben gelandet. Love, Lies, Bleeding. Wir haben den ja schon tatsächlich auf der Berlinale gesehen.
Da musst du mich auch zurückerinnern.
Im Panorama. Und alter Falter, habe ich da im Kino gesessen und gedacht, geil, was ist das denn bitte für eine Rolle von Kristen Stewart, die ja hier mit allem bricht. Also sie ist ja schon lange weg von ihrem Twilight-Image. Aber das, was sie hier abliefert, in einer Figur, die auch so ein bisschen, ja, ein Stück weit sie selbst ist, weil wir eine queere Figur haben an einem Ort, an dem sie nicht sein will und die eigentlich mit ihrer Vergangenheit abschließen will. Und das ist ja Kristen Stewart, die ja auch mit ihrer Vergangenheit abschließen will. Und was Rose Glass hier für einen wilden Genre-Mix draus macht. In der ersten Szene, als sie da irgendwie auf dem Bordstein saßen und sich diese Zigarette teilen und im Hintergrund die ganze Zeit diese Neon-Reklame flackert, da habe ich gedacht, ich bin bei meinem verhassten Nicholas Winding Refn gelandet.
Ja,
da sind ja
so,
ganz, ganz viele
Neon Demon-mäßig.
Neon Demon, es ist ja ganz viele, also es ist so eine Mischung aus Nicholas Winding Refn, Tarantino hast du schon erwähnt, ist Jack Cronenberg drin. Rose Glass hat sich aber auch von Wim Wenders inspirieren lassen. Also einfach so von diesen Tableaus. Und Kristen Stewart, die in der ersten Szene wirklich bis zum Ellenbogen in der Scheiße steckt, also im wahrsten Sinne des Wortes, und dieses Klo sauber macht.
Ja.
Und da irgendwie schon so, sie ist einfach so das Mädchen für alles. Und eine Stunde später liegt Dave Franco vollkommen zerschmettert auf dem Flocati-Teppich. Also es ist, da ist ja wirklich, da ist alles drin. Und dann aber auch noch diese Horrorelemente, denn wenn Jackie ihre Wut nicht im Griff hat, dann wird sie zum Hulk. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Also sie wird wirklich zum Hulk. Sie wird bigger than life. Und das ist einfach, das ist eine, man kann das auch als Satire sehen. Es ist ein Horrorfilm, es ist Pulp, es ist Neon Noir und es ist aber auch noch eine der schönsten Liebesgeschichten des Jahres, weil es auch einfach diese queere Liebesgeschichte in diesem vollkommen toxic masculinity Setting ist.
Ja, ich hätte es schöner nicht zusammenfassen können, wo du eben nochmal gesagt hast, so leuchtreklamenmäßig und Neon Demon, das kann man natürlich auch als ja, Anlehnung, als Referenz sehen, weil du hast ja eben schon gesagt, dass Jackie weiter will nach Las Vegas und dieser Ort, in dem das spielt, das ist ja wie so eine Art Dorfversion von Las Vegas, in ganz klein, in ganz staubig, in ganz dreckig auch und runtergekommen, und es war tatsächlich auch für mich einer der Lichtblicke auf der Berlinale dieses Jahr, so ganz wahnsinnig viele gab es da nicht, fand ich dieses Jahr, das war einer davon. Und ich war sehr neidisch, als du gesagt hast, du triffst sie. Ich habe überlegt, wann das bei mir das letzte Mal war. Es ist auf jeden Fall ein paar Jahre mittlerweile her. Da hatte sie sich schon auch so ein bisschen aus diesem Twilight-Fahrwasser befreit. Wir kommen da gleich drauf in eurem Gespräch. Sehr spannend, weil das für sie natürlich auch immer ein schwieriger Moment ist, wenn sie darauf angesprochen wird. Ich habe noch mal geguckt und ich glaube, viele haben noch so diesen Eindruck, dass bei Kristen Stewart so die Karriere mit Twilight losging. Was ja überhaupt nicht stimmt.
Die hat das vorher
war,
schon. Aber
es war ziemlich in der Mitte sogar. Ja. Ich habe noch mal geguckt, aber es waren natürlich diese vier Filme, die ihre Karriere maximal gepusht haben, die damals diesen Hype ausgelöst haben. Und ich glaube, dass das durchaus schwierig ist. Meine, können Sie sich sicherlich auch mit Emma Watson drüber unterhalten oder Daniel Radcliffe, wenn du einmal im Leben so eine krasse Wiedererkennungsrolle gespielt hast, da wieder rauszukommen. Wie war's mit ihr?
Also ich habe auch, ich erinnere mich an ein Interview, da war, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Ich habe das bestimmt auch schon mal erzählt. Das ist für mich immer, war damals für mich immer so ein Beispiel, das muss zum zweiten oder dritten Twilight-Film gewesen sein.
Mit der PR-Agentin.
Wo die PR, wo die PR-Agentin drin saß, den Raum verlassen hat und sie auf einmal ganz panisch war, als sie merkte, da ist niemand mehr im Hintergrund. Da ging es dann, glaube ich, um eine Frage, wie sie eigentlich zu Sex vor der Ehe steht.
Sie so lost
sie
im
war
Raum
so total
umgesucht hat.
Sie war so überhaupt nicht darauf vorbereitet, irgendwas zu beantworten, außer wir hatten uns alle ganz lieb am Set. Und das ist mir war so ein graues Mäuschen-Ding. Und ich habe sie in den letzten Jahren mehrfach getroffen und hatte dieses Gefühl überhaupt nicht mehr. Sie wird von Mal zu Mal wirklich besser, in sich ruhender und auch gesprächiger. Also manchmal ist sie ein bisschen pisst und aggro gegenüber männlichen Kollegen mit so bissigen Nach- und Gegenfragen. Aber das ist einfach ein Zeichen dafür, dass sie sich nichts mehr bieten lässt. Und diese Roundtables, die sind halt einfach tatsächlich meistens männlich geprägt.
Wir wissen, wer da mitunter
dran sitzt. Ich fühle mich da manchmal auch sehr unwohl drin. Und hier war Kristen Stewart jetzt überpünktlich vom Lunch zurück, so leger in ausgewaschener schwarzer Jeans, T-Shirt, Adidas-Turnschuhe, die definitiv schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten, weiße Tennissocken, also quasi der Gegenentwurf zum strahlend roten Teppich-Outfit. Und deswegen konnte sie auch direkt loslegen, was sie an dieser Figur überhaupt erstmal gereizt hat.
I think it was the way that the weak girl's dynamic bounced off the very strong girl. The subversion of power is unexpected. Lou has a lot of latent trauma that she hasn't processed and is therefore kind of a man of few words. But she does have a pretty solid head on her shoulders. And her kind of isolation and loneliness has led her to a kind of paralysis. But then when this impressive, audacious, incredible, strong, otherworldly body walks into a room and takes up all this space in a way that she has been doing the opposite. You know, Lou's just trying to be as tiny as she can so no one sees her, so no one looks, she's almost ceasing to exist. And then she sees this woman doing the opposite in such an extreme way that it like, it sort of ignites the idea that she also is very strong. It's just not physical. And I think it makes her step up and want to be kind of good. Someone who could protect another person, someone who could stand for something as noble as love. And then kind of at the end realizing that she can't outrun who she is, and sometimes love makes you do beautiful but then also devastating and destructive and frankly disgusting things in order to preserve that feeling, because we are little pleasure seekers and we're selfish, we're individuals, you know. It's like it's not that I was excited to play a weak girl. I was excited to not have to perpetuate some sort of vapid, ridiculous moral idea in a movie and then have to sit in interviews and talk about how strong she was. Do you know what I mean?
Sie ist nicht nur klug, sondern vor allem auch ehrlich.
Wie würdest du sagen, hat sich ihre Rollenauswahl im Lauf der Jahre am meisten verändert? Frage ich deshalb, weil sie ja mittlerweile ein wirklich breit gestreutes Portfolio aufzuweisen hat in ihren, ich habe nochmal gezählt, rund 50 Filmen, die sie schon gedreht hat.
Ich finde es großartig, ihre Rollenauswahl, weil ich das Gefühl habe, dass sie teilweise Rollen auch nur annimmt, um ihre Twilight-Fans vor den Kopf zu stoßen. Und sie ist tatsächlich freier und losgelöst von jeder Form des Drucks.
I mean, instinctively, unfortunately, it's always the same answer to this one. I've never changed. My compass has always been positioned in the same place. You know, I've grown into being in a pretty rarefied position of like being allowed to choose roles and kind of carve a path that could be concerted if you wanted it to be. But I've kind of allowed my desires and curiosities to lead the way. And I really don't mind taking a little misstep, stepping in a pothole, making a bad movie, trying something out. For me, they're memories. For me, they're experiences that are very personal to me. It's icing on the cake when you look at the result and go, wow, that's a good film.
Mut zum Scheitern, den hat sie, was sie hier aber in meinen Augen überhaupt nicht tut.
Schauspielerei das eine, sie ist aber speziell in den letzten Jahren auch zu einer wirklich queeren Ikone geworden, durch ihren mittlerweile sehr offenen Umgang mit ihrer eigenen Sexualität. Glaubt sie daran, dass es irgendwann auch sowas wie queeres Mainstream-Kino gibt?
Also vorsichtig formuliert, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Well, it's definitely possible. Yeah, whether or not someone will be paying for that anytime soon is, yeah, I don't know. My prediction is that in any sort of accelerated period of progress and growth, there's always another side to the coin. There's always a backlash, an extreme sort of like conservative response to change. The people in charge, the people on top, people who get to take up the most space, don't want to give it up. And it's crazy because there's enough room. And I think this like fervent, like angry reaction of like, the queer perspective has always been here. People just don't care about it or listen. And I don't say people don't care about it or listen to it, but in a mainstream sense, like what fuels our industry are not marginalized voices. And we talk about broadening perspective, and I think we're definitely trying to, but it's an industry. And so until that's proven, until there's an equation that we can relate an idea to and then feel like surely that it will be successful, it's like, who's going to do it first? Do you know what I mean? I think it's going to be a kind of slow, who the fuck knows? Like, yeah, hopefully. But I, you know, we'll see.
Das kann noch dauern, aber sie hat ihr Herz eh schon längst ans Genre-Kino verloren.
I love genre films. I especially like them, yeah, when they're not like pure. I love a popcorn entertainment, like silly movie moment. It's really fun to like insert real ideas into genre films because sometimes life feels unreal. When you're in love, it's like you're on drugs. It's like hallucinatory, you know? You don't know if you're making it up. You don't know how long it's going to last. It's like such an ephemeral thing. And I think to do a love story like this, you would have to go, in order to express that idea, you just couldn't do it subtly. It's not a subtle feeling. It's not a real feeling. Do you know what I mean? It feels a bit unreal. And yeah, so I love movies that it's just an opera, like in this format, you can externalize really internal ideas that are hard to share that, you know, there are inner landscapes that are so vivid and so wild that they just don't live in our everyday conversations. They live in our dreams, and movies can touch those dreams and make those inside feelings literal and real, and you can see them outside your body, and it's so satisfying. And I feel like genre gives more of an opportunity to do that.
Es klingt ein bisschen so, als würden wir sie jetzt erstmal nicht im Blockbuster der Woche sehen.
Stellen Sie mir gerade vor, weil er auch noch Gast ist nachher, Kristen Stewart in einem Roland Emmerich-Film. Das ist,
Sie würde sich vermutlich ins Drehbuch schreiben lassen, dass sie nach 2 Minuten sterben.
Ja, irgendwie so. Das wären dann auch, das, um den Vergleich von eben aufzugreifen, das wären dann die weißen Tennissocken auf dem roten Teppich.
Ja.
Was ist sie denn aber heute eigentlich mehr? Weil wir sie ja auch abseits der Schauspielerei immer wieder mal in Auftreten um die eigene Sache erleben. Also ist sie mehr Schauspielerin oder ist sie mehr Aktivistin oder ist sie eine aktivistische Schauspielerin?
Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Sie nutzt ihre Berühmtheit schon, nicht nur um in Anführungsstrichen starke Frauenfiguren zu spielen, also weil dieses stark, ne, das ist ja so sinnlos auch, sondern eben auch um ihre Stimme zu erheben für andere Sachen.
Being allowed to turn yourself inside out in public, being able to make art that is honest and not so marginalized, it would, yeah, I mean, I think female empowerment doesn't need to reflect any sort of ethical or moral or literal strength in terms of how we view success. Everyone has a subjective version of that, what they want, what makes them happy. I don't want to generalize too much because, of course, there are many, many, many films about pure female perspective or with pure female perspectives. But people don't pay for them and not many people watch them. You know what I mean? Like it's empowering to just be able to be honest and not bottle up an idea and sell it to people that can then feel better about empowering women. And I put that in air quotes.
Es ist tatsächlich, und das hätte ich vor 10, 15 Jahren nicht gedacht, immer wieder ein großes Vergnügen, mit Kristen Stewart zu sprechen.
Ihr könnt sie euch sehr gerne angucken. Love Lies Bleeding ist ab morgen im Kino. Ihr müsst vielleicht ein bisschen suchen. Da habe ich nämlich zum Beispiel jetzt auch gerade eine Rückmeldung bekommen. Das sind so Sachen, die wir natürlich dann auch nicht immer auf dem Schirm haben. Ich habe eine Mail bekommen von jemandem. Es geht so ein bisschen über drei Ecken. Da ging es nicht um ihn persönlich, sondern um eine Freundin, die irgendwo in Niedersachsen eher so ländlich lebt. die nämlich sich gerne nach unserer Besprechung in einer Stunde Film Führer und Verführer angucken wollte. Und das nächste Kino, in dem dieser Film aktuell läuft, also mit Robert Stadlober als Josef Goebbels, für alle, die die letzte Woche geschlafen haben, war bei uns zu Gast, hört es euch gerne nochmal an. Führer und Verführer lief jetzt für sie, das nächstgelegene Kino hätte sie so um die 50 Kilometer weit fahren müssen. Das kann euch natürlich auch bei Love Lies Bleeding passieren. Wir so ein bisschen aus unserer Berlin-Situation heraus haben natürlich hier eine Auswahl von 150 Kinos, fußläufig in Anführungszeichen, aber seid uns da nicht böse, wenn wir natürlich auch Filme hier vorstellen, die abseits der großen Blockbuster bedeuten können, dass die vielleicht nicht direkt im nächsten Kino um die Ecke laufen.
Oder einfach ein bisschen warten. Ich könnte mir vorstellen, dass Führer und Verführer dann vielleicht in 2 oder 3 Wochen ein bisschen näher läuft.
Ja, so vielleicht. Also haltet da ein bisschen Ausschau und gebt nicht auf, wenn die Filme, die ihr hier hört, nicht unbedingt gleich im nächsten Kino sofort laufen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna, ha, ha, ha.
War das jetzt schon das windige Echo?
Ja, das Tom? Ist, ich wollte noch ein bisschen, nur an, ich nehme Anlauf gerade nur.
Tom?
So, jetzt. Eigentlich wollte ich Geräuschemacher werden, mal hat man ein bisschen gemerkt gerade.
Hat sich, ja, ich weiß auch nicht. Gemerkt, warum es nicht geworden ist.
Hat sich das vielleicht gerade mehr wie eine kaputte Espressomaschine angehört?
Ich dachte jetzt eher wie eine Klospüle, wo der ein Frosch steckt.
Gut, also was es sein sollte, war ein einigermaßen ausgewachsener Tornado, denn jetzt wird es stürmisch in eine Stunde Film.
Hast du eine neue Föhnfrisur, von der ich noch nichts weiß?
Ja, habe ich auch, aber das tut hier nichts zur Sache. Wir gehen zurück bis in die Mitte der 90er, 95, 96 rum irgendwann. Da gab es was auf der Leinwand zu sehen, was bei uns zum Glück hier relativ selten ist. Denn diese Dinger sind gefährlicher, als man glaubt. Sie heben Häuser komplett aus den Fundamenten. Autos werden in ihnen zu Flummis, die durch die Gegend schießen. Es gab tatsächlich erst in der vergangenen Woche, glaube ich, einen Tornado in einer deutschen Kleinstadt in Telgte in NRW. Da sind Container durch die Luft geflogen. In Amerika, können wir glaube ich sagen, sind sie deutlich häufiger. Da kommen sie teilweise über den, was ist das dann, Atlantik, Pazifik, über
irgendein Meer.
Da brauen die sich, also oftmals brauen die sich halt auf dem Meer zusammen. Und wenn sie dann auf Land treffen, diese Tornados, entfalten sie ihre gesamte Wucht und Kraft. Da geht es speziell um die sogenannten F5-Tornados, die dann letzten Endes sogar den Asphalt von den Straßen reißen können. Schon ab heute, also ab Mittwoch, gibt es solche Stürme auch wieder im Kino. Ich habe eben schon gesagt, zurück in die 90er. Twisters heißt der Film, kommt euch vielleicht bekannt vor. Wenn ihr das S wegnehmt, dann landet ihr nämlich in der Mitte der 90er in einem Film mit Bill Paxton und Helen Hunt. Diesmal haben die Hauptrollen Glenn Powell und Daisy Edgar Jones übernommen. Wichtig, Anna, ist das S am Ende, also im Plural. Ist das jetzt von dem Original-Twister von damals, ist es ein Reboot, ist es eine direkte Fortsetzung mit der Extra-Portion Tornados oder wie oder was?
Also bevor ich darauf antworte, mir sind noch 2 Fun-Facts eingefallen. Twister, der ohne S, ist tatsächlich unter den inflationsbereinigt 100 erfolgreichsten Filmen, die jemals in Amerika ins Kino gekommen sind. Krass. Und er war der allererste Film, der auf DVD erschienen ist.
Ach nein.
Du musst jetzt nicht gucken, ich habe ihn nicht. Sie sind alphabetisch sortiert. Du kannst jetzt zu T durchgehen. Das ist ungefähr links da hinten.
Dieser Raum oder einer der nächsten Räume?
Du musst 3 Türen weiter. Mhm. Ich gucke, ich glaube, wir haben ihn wirklich nicht.
Nee, Trespass habe ich gerade gesehen. Tropic Thunder steht damit in der Reihe. True Grit daneben. Die sind verdammt nochmal. Truman Show, die sind wirklich alphabetisch sortiert.
Das findet man noch.
Ja, das
nichts.
Ist klar.
Okay, also weißt du, was du mir zum Geburtstag schenkst? Mhm. Ich möchte dann allerdings auch die allererste DVD, also die allererst gepresste DVD.
Wo einer die besten Stellen angekreuzt hat.
Aber um eigentlich auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, es ist der zweite Teil, der mit dem ersten überhaupt nichts zu tun hat, außer sehr viel Wind und dem Schauplatz, denn dieser Film spielt wieder in Oklahoma. Das ist eben der amerikanische Bundesstaat, der sehr viele Tornados abbekommt. Und vorsichtig formuliert würde ich sagen, dass zwischen 96 und 2024, also in den letzten, Taschenrechner raus, 28 Jahren, im Bereich der Special Effects vielleicht doch das ein oder andere passiert ist.
Nein, das bildest du dir ein.
Vorsichtig formuliert, denn die Action hier, die hat es ein bisschen in sich.
Die Einstufung eines Tornados beruht nicht auf Größe oder Geschwindigkeit.
Ich hab nicht Zeit!
Sondern auf dem Schaden. was er zerstört, was er uns nimmt.
Ja, da war Twister in der Singular-Version 1996 tatsächlich noch eine harmlose Windhose gegen. Der Film spielt mit der Erderwärmung so ein bisschen und aber auch dem Fakt, dass Wetterphänomene einfach mal hingenommen, nicht nur häufiger, sondern vor allem auch größer geworden sind.
Und das kann, glaube ich, jeder feststellen, der in der Lage ist, aus dem Fenster zu schauen. Ist es denn das berühmte und zwar hier auch wortwörtliche viel Wind um nichts oder gibt es auch sowas wie eine Rahmenhandlung rund um den vielen Wind? Und ich meine, mit Rahmenhandlung meine ich jetzt kein Geschäft, in dem man japanische Nudelsuppen kaufen kann, sondern du weißt schon.
Ich kaufe ein Haar an dieser Stelle und ich sage, es ist das gleiche Schema wie bei Twister. Es gibt zwei rivalisierende Teams. Das eine ist am Anfang sympathisch, das eine ist unsympathisch und die versuchen aus verschiedener Motivation heraus Tornados zu jagen.
Das sind Zwillinge! Zwillinge!
Sie verbinden sich.
Wenn wir das schaffen, könnten wir tausende Leben retten. Du stellst dich nicht deinen Ängsten. Du beherrschst sie.
Zeit für Tee.
So, muss ja auch mal zwischendurch sein, ne?
Wir haben auf der einen Seite in Team 1 die Wissenschaftlerin Kate. Bist du jetzt Ostfriese? Da ist auch viel Wind.
Ja.
Diese Kate macht dieses Tornado-Jagen aus der Hoffnung heraus, neue Daten für Forschungszwecke zu generieren und muss dabei aber auch noch ihr eigenes Tornado-Trauma verarbeiten, das wir in einer furiosen Eröffnungssequenz sehen und mir zumindest erste Schauder über den Rücken gejagt hat. Denn die nehmen das mit dieser Tornado-Innenansicht hier sehr, sehr wortwörtlich. Das war fast schon ein Horrorfilm. Dann gibt's auf der anderen Seite in diesem zweiten Team Glenn Powell als Tornadojäger und Social-Media-Held Tyler Owens, der so ein bisschen ja als wahrgewordener amerikanischer Self-Made-Man wirklich kein Abenteuer, keinen Tornado scheut und mit seinem sehr gepimpten Pickup und seiner Crew sehr waghalsige Einsätze fährt und direkt dann aber auch nach der jeweiligen Tornado-Katastrophe T-Shirts mit seinem eigenen Antlitz vertickt. Irgendwie muss man das Ganze
mit
Frisuren finanzieren.
So schräg steht. So.
Und diese Tornado-Abenteuer.
Picture taken in the Tornado.
Auch auf YouTube live streamt. Und diese beiden, also Team Kate und Team, wie hieß er, Tyler, die geraten vor und im Tornado mehrfach aneinander, bis sich dieses ganze Figurenkabinett dann irgendwann von den Sympathien her verschiebt.
Das klingt mir fast nach ein bisschen viel Story für so einen Film, aber gut. Glenn Powell und Daisy Edgar Jones, zwei eher neue Gesichter im Blockbuster-Geschäft. Werden sie vom Wind getragen oder tragen sie den Wind?
Also definitiv sind sie nicht vom Winde verweht. Daisy Edgar Jones hat mich ja schon in Normal People umgehauen. Die war auch in hier Der Gesang der Flusskrebse sehr erfolgreich letztes oder vorletztes Jahr.
Stimmt.
Und die ist jetzt, also die macht das ordentlich, ne? Als junge Wissenschaftlerin von nebenan, die jetzt nicht geboren ist, die Welt zu retten, aber immerhin eine amerikanische Kleinstadt.
Oh,
und Glenn Powell, den hatten wir vor zwei Wochen schon, als es um Killer Romans ging. Da habe ich schon mal gesagt, der war auch bei Top Gun Maverick dabei. Da saß er hinter, neben, unter oder über Tom Cruise.
Der andere gut aussehende.
Sagtest
du, ich erinnere mich.
Und was der hier für eine Visitenkarte hinterlässt, also der empfiehlt sich wirklich endgültig als neuer Leading Man. Es gibt eine Szene, die ist auch, glaube ich, schon im Trailer, da geht er in einem weißen T-Shirt durch den Regen.
Das ist also probates Mittel von Coca-Cola-Werbung bis sonst wohin.
Ja, und dieser Moment hat auch überhaupt nichts mit der Handlung zu tun, aber dieses Spiel mit Bildern, ne, das macht schon einfach Spaß, denn der Film ist überraschend selbstironisch patriotisch. Es gibt zum Beispiel auch ein Tornado bei einem Rodeo-Event und also amerikanischer geht's ja gar nicht.
ich ahne was Furchtbares. Ist das etwa eine Anlehnung auf also Tornado, Rodeo, Kühe? Denn du hast die Effekte eben schon angesprochen und 96 war es im Original. Da war eine fliegende Kuh in einem Tornado quasi das ja bildlich drastischste Highlight des gesamten Films, wurde zum Kult, denn aus genau dieser Szene übrigens, wissen vielleicht auch nicht alle, sind später so Kult-Horror-B-Movies entstanden wie Sharknado, wo dann ein Tornado kam und die Haie durch die Luft gewirbelt hat. Das geht alles zurück auf diese Kuh in Twister. Was ist es jetzt hier? Ist es ein Pferd diesmal oder?
Also ich kann Entwarnung geben, es ist kein Hai. Es ist,
beruhigt mich.
Also effektemäßig ist es erstmal der Tornado an sich, ne? Denn die Effekte sind schon ziemlich gut, so aus Effekthascherei aus natürlich, aber im Guten, dass man den Wind bzw. den Sturm wirklich auch spürt. Egal, ob das jetzt irgendwie Regen ist oder auch der automatische Scheibenwischer, der dann im entscheidenden Moment nicht mehr geht, weil man weiß, man ist jetzt mit den anderen, also mit denen, die in diesem Film mitspielen, im Auge des Tornados. Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen die Schonungslosigkeit. Denn hier sind es nicht Kühe, die davon fliegen, hier sind es Menschen. Und da wissen wir auch einfach, die kommen nicht mehr wieder.
Ja gut, irgendwo kommen die wieder runter. Aber
es ist die Frage, in welchem Zustand. Ne? Steven Spielberg hat hier tatsächlich als Produzent fungiert. Und das finde ich, das spürt man auch. Es ist eine total simple Idee, bombastisch umgesetzt, ein großer, wirklich Sommerblockbuster, der mir die Haare zerzaust hat. Und ich fand es ein schönes Bild. Das ist jetzt kein Spoiler. Ich fand es einfach so ein schönes Schlussbild. Im großen Showdown am Ende in einer Kleinstadt, da suchen die in Anführungsstrichen Massen, weil wir reden von einer Kleinstadt, Unterschlupf vor dem Tornado in einem Kino. Und ich finde es ein wunderschönes Bild, einfach ins Kino gehen und Twisters gucken, egal wie das Wetter draußen ist.
Ich erinnere mich an diese Legende, auch in mehreren Filmen schon so dargestellt, und weiß bis heute nicht, ob das eigentlich totaler Bullshit ist. Diese Darstellung, dass in so einem riesen Tornado im Auge mittendrin es quasi total windstill ist. Kannst du dich erinnern, dass das immer so, ist das Quatsch oder stimmt das wirklich? Weiß das von euch irgendjemand? Wenn man es schaffen würde, bis mitten in einem Tornado zu sein, der einen doch eigentlich bis dahin eh schon sonst wohin gefegt hätte, dass es da drin so ganz
still ist?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr
euch... Also nach diesem Film will ich keinem Tornado in Wirklichkeit begegnen. So,
lieber nicht. Wir lassen das sein. Der Sturm im Wasserglas oder in unserem Fall der Teetasse. Prost.
Cheers.
Reicht uns vollkommen aus. Ihr solltet euch für diesen stürmischen Sommerblockbuster Twisters mit S hinten dran auf jeden Fall das größtmögliche Kino suchen, das ihr finden könnt. Gerne auch mit irgendeinem 9-Punkt irgendwas Surround Sound. Ich glaube, das kommt dann wirklich ganz gut. Ab heute, wie gesagt, Mittwoch schon im Kino. Und damit kommen wir, könnte man so sagen, von einer Naturkatastrophe zur nächsten. Oder besser gesagt, vielleicht zu dem schwäbischen Hollywood-Expert, der sich mit Naturkatastrophen allerbestens auskennt. Sein Spitzname ist Master of Disaster, der deutsche Regisseur Roland Emmerich natürlich. Da reichen schon so ein paar Stichworte wie Independence Day, The Day After Tomorrow, 2012 natürlich, oder auch sowas wie White House Down. Also da, wo er Regie führt, geht viel in den Dutten. Er hat was Neues am Start und geht da sehr mit dem Trend. Emmerich hat nämlich tatsächlich jetzt auch seine erste Serie gemacht. Ist ab morgen auf Amazon Prime und natürlich, wie könnte es anders sein, haben sich Frau Wollner und ihr geschwollenes Knie auch das angeguckt und dann mit Herrn Emmerich gesprochen.
Ja, für dich und eine Stunde Film ist mir kein Weg zu weit. Ich habe mit ihm gezoomt und habe genau an diesem Punkt gesessen, wo ich jetzt auch gerade sitze, so. Knie schonend, ja. Mhm. Those About to Die heißt die Serie und ist so eine Mischung aus Ben Hur und
Gladiator.
Four Blocks.
Also ich habe jetzt gedacht, ich kenne ja bisher nur den Trailer, aber geht es nicht auch um Gladiatorenkämpfe?
Ja, aber es geht auch um Wettspiele und bei Four Blocks geht es auch um Wettspiele. Okay. Aber ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber das tue ich auch so mit meinem Knie.
Ist in Ordnung.
Diese Serie spielt im alten Rom und natürlich könnte man sie sich jetzt irgendwie zum Warmlaufen gucken für Gladiator 2, der ja mit Paul Mescal...
Werdet ihr da gleich, wenn ich es dann gehört habe, drüber gesprochen haben,
Nein.
wie froh Emmerich ist, dass er noch vor Ridley Scott rausgekommen ist?
Das haben wir nicht gemacht. Hm. Oder ich habe ihn an der Stelle nicht verstanden, aber dazu kommen wir auch später. Die Serie spielt im alten Rom, um genauer zu sein, 79 nach Christus. Und Anthony Hopkins, ja, der lebt noch, der spielt den alternden Kaiser Vespasian, der durch einen Komplott vom Thron gestoßen werden soll, aus den eigenen Reihen.
Und in seinem Alter reicht vielleicht auch schon ein Kompott. Man weiß es
Man
nicht.
Weiß es nicht. Diese eigenen Reihen setzen sich aus dem Patriziat zusammen, der adligen Oberschicht, und all das erzählt Emmerich als Brot und Spiele, angesiedelt im Gladiatorenkampfmilieu, weil wo sonst könnte er spektakuläre Wagenrennen etc. inszenieren als hier. Es geht um Sport, es geht um Politik, um Macht, getrieben von Gier und dem Durst nach Spektakel. Also das ist Emmerichs Durst. Der des Spektakels, den hat er einfach hier übersetzt. Mhm. Und gedreht, das finde ich schön, haben sie tatsächlich in Rom in den Cinecittà-Studios, die ja wirklich altehrwürdig historisch sind, quasi Originalschauplätze. Und Achtung, jetzt wird es absurd. Es ist eine internationale Großproduktion, auch wenn Emilio Sacraia mitspielt.
Es gab auch eine Co-Regie, ne?
Ja, Marco Kreuzpaintner, die haben sich das aufgeteilt.
Der ist ja, für die, die es nicht wissen, wirklich ein, darf man so sagen, Roland Emmerich Zögling. Ja. Also Emmerich hat Kreuzpaintner über viele Jahre unterstützt und hat ihm quasi damals Starthilfe gegeben.
Genau, die haben es jetzt hier, die haben sich aufgeteilt. Genau, die Frage habe ich im Interview aus Längegründen rausgeschnitten. Mhm. Tut mir leid, habe ich jetzt erzählt. Und das Absurde war, Emmerich hatte also einen internationalen Pressetag und war so in seinem Englisch drin, dass er kein Deutsch sprechen wollte, weil ihm angeblich die deutschen Wörter nicht mehr so gut über die Lippen kommen. Ich war schön vorbereitet auf Deutsch, habe dann noch ganz schnell alles umgeschrieben. Und wenn ich sage, ihm wollten die deutschen Wörter nicht über die Lippen kommen, Fun Fact, die Englischen auch nicht. Es ist eine Mischung aus Englisch und Schwäbisch.
Ein denglisch-schwäbisches, ein schwänglisches Interview.
Ich habe schon wirklich ordentlich die Schere angesetzt. Es ist ein bisschen Interpretationsspielraum mit drin. Und ich wollte natürlich von ihm erstmal wissen, ne? Also Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Wie lange hat er denn gebraucht?
Ich bin dafür, dass wir Schwänglisch sofort beim Duden anmelden.
We like had 6 months. To kind of do all the sets. But then, naturally, during the long shoot, we built more sets. So it was like a constant building and building and building and ripping it down, building and building. That was like kind of quite interesting.
How important was it actually to shoot in Rome?
Well, first of all, they're incredible craftsmen. You have to give it to them. They're like kind of... because of the tradition they had, you know, and all the Roman movies were like actually made in Italy, meaning, you know, it was like kind of, but they also had a 40% rebate, which made it really easy. And they had a lot of standing sets. They had the Forum, they had Suburra, they had like all kinds of sets. And that was also naturally... for me, you know, like kind of, because I had quite a big kind of, the scripts asked me for kind of quite some opulence, you know, let's say it like that.
The show Those About to Die is about sport, about politics, about dynasty. What was it that drew you into it?
Well, exactly that, you know, that it was like sports as politics and everybody is betting in a way, even it's not allowed. It was like this weird, weird thing. They're using also like games to distract people. You know what I mean? When there's the food riot at the beginning and then they kind of say, oh, let's beat the drums and call them for a race. Everybody is like leaving the gates, the palace gates, and runs to the, you know, Circus Maximus, which is right there. So, you know, it was like kind of just the mix between sports, politics, and, you know, like, and naturally also some very famous people, you know, Flamma and Scorpus, they were like super famous.
Talking about characters, how did you choose the characters and the stories you want to tell?
The only kind of thing what we said, it comes with a very simple idea. Because in that time, even a muleteer, a mule breeder, could become emperor, which like kind of tells like kind of Tenax, who is the center of our story, that he maybe can also become, you know, like kind of a bigger person and a social climber. That was like the main idea in the whole show. And then naturally his life is in danger because of his past. He nearly gets killed. But at the very end, through this person who is like in his past, he learns that actually the guy who molested him was his father. And that's like kind of for him, blows his mind. This is like kind of for him a total new thing. And that's also what the second season, if there's one, has to be about, because it's his climb as a senator, and then he becomes a consul and stuff like that. And more or less, Carla takes over the betting business.
It's a show based in the ancient Rome. I think there's also a relevance for today, telling something about today. What was your aim having also something which stands for now?
Well, it's like kind of, I think, sports events always like kind of used for political reasons, you know. I mean, that's the biggest distraction you can get, because there is not much, you know, necessary to know. There's only like kind of 8 or 10 chariots, and one will win. And the middle is like kind of amazing shipwrecks, and all that is used to distract people. And I have the feeling this was always distraction, and it's always like kind of goes to the lower instincts of people.
Your nickname is Master of Disaster, and your films are always on a big scale. How did you try to translate your visual language into the small screen, where probably maybe people are watching the show on an iPhone in the subway?
Well, that's like kind of, you have to deal with that, this iPhone thing. But, you know, most of the time you binge it on a bigger screen. Trust me, it's like, it's not that you watch this on a, you know what, so be it when some kids watch it on a vertical. They watch it like vertical. So, but I was like kind of saying, look, this is a, I think a Game of Throne has actually shown everybody that you can get like kind of film like thing. And that also like enticed me, that it also enticed me to kind of try something like that. Because as a filmmaker, you like kind of say, oh my God, this is like kind of really film quality. This is you know, and why I should try something like that too.
But working wise, was it different?
It's only there's more pressure on you because you have to work faster. I'm a very controlled guy. I have always a plan, and I was like kind of never. I always like finished like right on time.
Without giving away too much, hopefully, there's this queer subplot. How queer were the times?
Oh yeah, they were very queer. They had like, I mean, there's like kind of this, this was like homosexuality was at that point, you know. Yeah, they were like talking about it. And yeah, there's a Hermes and Domitian is like kind of, you know, they're like a couple. And he brings them even on the imperial platform. And then there's another subplot where like kind of a German actor is also like kind of in secretly in love with Scorpus.
You just mentioned maybe there will be a second season. So you still have enough to tell for a second season.
Oh yeah, that's like kind of that. What I want to do, I want to kind of actually go back in time and show a little bit how Vespasian became emperor. And then naturally the youngest son, how crazy it got, you know, and how many senators he killed.
I talked to Emilio earlier today, and he was still amazed by all the setting. And I was wondering how much was really real and how much was VR or SFX?
I kind of discovered something on this show, which is called a volume stage. Volume stage is a big, big screen, which like kind of is like 8 meter high, you know, and then it's round, you know, so it's like we created Rome in front of that, meaning the background was Rome, and then the foreground was like some set. What it really kind of meant for us, we shot at the end 108 days on that stage. And when you like kind of see how many days we shot, this was like 230 days. That was nearly half of the shooting time. And I became, I think, a real specialist in using that technology, and I would even like use it next time even more.
Looking not only on this show and this topic, what stories do you want to still tell?
I kind of would love to kind of do a series about Lawrence of Arabia. That's my dream project.
But how realistic is it that you can make it?
Well, I have one of the best writers in the business. He wrote The Theory of Everything, The Darkest Hour, the last script of Bohemian Rhapsody, The Two Popes. I mean, he's like kind of he kind of got three people actors Oscars. So and me to kind of make it like kind of size wise, the right thing, and he kind of loves, you know, to kind of work with somebody like me together, because he's like also you know, like amazed about, you know, what you can do with certain things. And I'm technically kind of really you know, like on top of everything. And so that's like kind of, and we have a very, very good pilot, and we go scouting now in Saudi Arabia and Jordan end of this month, and then we will go out probably in September or so.
As you mentioned, just mentioned the stage, are you sometimes kind of nostalgic that you couldn't use the modern technology for your earlier masterpieces?
Oh yes. That's what I constantly think, you know. Whenever I shoot something, I'm always saying, oh my God, why we didn't have that? Why we didn't have that? Because it looks so great. And when you would like kind of see what, how we did stuff and how we kind of mixed it up, and it's like kind of fascinating. And I would like kind of not shoot as big sets anymore, because it's like not necessary.
Thank you very much. I'm really looking forward to Lawrence of Arabia and Those About to Die season 2. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.
Those About to Die ist ab morgen, ab Donnerstag auf Amazon Prime. Ich habe es auf jeden Fall oben auf dem Zettel stehen, allein schon aus Neugier. Ich bin noch überhaupt nicht sicher, ob das der größte Scheiß ist oder ob es vielleicht einigermaßen unterhaltsam ist. Aber bei Emmerich, der Blick rein lohnt sich eigentlich immer, solltet ihr dann, könntet ihr dann auch gerne tun ab morgen. Für uns beginnt eine Woche der Erholung bis zum nächsten Mittwoch. Ich werde dich bis dahin verlassen haben, ne? Nachdem du ja im Frühjahr 48 Wochen ja irgendwo in Asien warst, bin ich dann auch mal kurz ein kleines bisschen Richtung Mittelmeer unterwegs.
Ich würde jetzt sagen, du bist 2 Wochen in der Uckermark, aber...
Ich bin 2 Wochen in der Uckermark am Mittelmeer. Für alle die von euch, die nicht wussten, wie groß Brandenburg wirklich ist. Da werde ich sein, aber wir machen das gleiche Prinzip wie schon bei deiner Abwesenheit. Ich werde ein bisschen was hier lassen, ein paar kleine Päckchen packen, und die kannst du dann mit den Eistufis in den nächsten Wochen gerne nach und nach auspacken.
Ja, ein Päckchen für nächste Woche, da freue ich mich schon drauf, wird die zweite Staffel Cleo sein. Da hast du mit Jella Hase und Dimitri Schad gesprochen, und während du dich mit den beiden amüsiert hast, habe ich mich mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds amüsiert. Kleiner Teaser auf nächste Woche, es waren 6 Minuten Interview angekündigt, die nach mir kamen nicht, deswegen hatten wir fast 12. Und ich hau sie euch einfach komplett um die Ohren und werde dann den Rest der Interviews zu Deadpool and Wolverine die Woche drauf dann noch senden, weil wir einfach so voll sind.
Oder wie wir liebevoll sagen, Deadpool-Wolverine.
Auch das melden wir an dieser Stelle im Duden an.
Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bis nächste Woche, haltet die Beine hoch in Annas Fall, verletzt euch nicht. Bleibt schön gesund oder werdet's wieder, macht keinen Quatsch und guckt auf gar keinen Irgendfall, auf gar keinen. In letzter Zeit habe ich sehr, sehr große
Problem
Schwierigkeiten. Ich habe
Satz.
Sehr große Schwierigkeiten mit unserer Verabschiedung. Ich komme nochmal rein, palim, palim. Und bis dahin guckt ihr vor allem auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Haupt es, Flim, Sache, Mert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.